Welche Onda?
Onda Info.
Stimmen aus Lateinamerika.
Hallo und herzlich willkommen von Markus und den Ondistas zum Onda Info 599. Genau, ein Jubiläum steht vor der Tür. In dieser Ausgabe haben wir zwei Nachrichten für euch. Danach hören wir Steffen Heinzelmann nochmal und schauen uns in seinem Beitrag an, welche Folgen Lithium- und Goldabbau in Bolivien haben. Technokapitalismus ist das Stichwort. Und danach empfehlen wir euch die neue ILA, die im September ein Special zum Thema Frauen und Macht herausgebracht hat. Los geht's, die Nachrichten.
Onda Nachrichten.
Aktuelles aus Lateinamerika.
Am Mittwoch vergangener Woche ist der frühere peruanische Präsident Alberto Fujimori im Alter von 86 Jahren gestorben. Die Regierung von Präsidentin Dina Boluarte rief nach Fujimoris Tod 3 Tage Staatstrauer aus und zahlreiche AnhängerInnen nahmen an seinem öffentlichen Begräbnis in Lima teil. Menschenrechtsorganisationen lehnten diese Ehrung jedoch ab und erinnerten an die Verurteilung Fujimoris wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen und Korruptionsskandalen. Fujimori hatte deshalb mehr als 16 Jahre im Gefängnis gesessen. Alberto Fujimori war von 1990 bis 2000 Präsident von Peru und setzte während seiner Amtszeit auf einen autoritären Führungsstil, der sowohl Unterstützung als auch Widerstand hervorrief. Er löste mit Hilfe der Armee den Kongress auf und griff in die Justiz ein. Er führte radikale wirtschaftliche Reformen ein, um die Hyperinflation zu bekämpfen, vergrößerte damit aber die Armut und Ungleichheit, unter der viele PeruanerInnen litten. Gegen die maoistische Rebellenorganisation Leuchtender Pfad kämpfte Fujimori mit militärischen Maßnahmen auf Kosten von Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit. Menschenrechtsorganisationen dokumentierten Fälle von Folter und extralegalen Hinrichtungen. Zudem wurden während seiner Regierung schätzungsweise 200.000 bis 300.000 Frauen zwangssterilisiert, die meisten davon Indigene und Frauen in ländlichen Gebieten. Fujimori setzte sich nach Bestechungsvorwürfen und Protesten im Jahr 2000 ins Ausland ab. 5 Jahre später wurde er mit einem internationalen Haftbefehl in Chile festgenommen. Im Jahr 2009 verurteilte ein Gericht in Peru Fujimori wegen Korruption, Entführung, Mord und dem Einsatz von Todesschwadronen zu einer Haftstrafe von 25 Jahren. Ein Schritt in Richtung Gerechtigkeit für die Betroffenen der Repressionen während seiner Amtszeit. In der darauffolgenden politischen und juristischen Auseinandersetzung wurde Fujimori jedoch mehrfach begnadigt und wieder inhaftiert, bevor er schließlich im Dezember 2023 freigelassen wurde. In zahlreichen Ländern Südamerikas wüten derzeit verheerende Waldbrände, vom brasilianischen Amazonas bis zum Trockenwald Boliviens in Peru und Paraguay. Das Nationale Institut für Weltraumforschung, INPE, in Brasilien hat in diesem Jahr bereits mehr als 350.000 Waldbrände in ganz Südamerika registriert, so viele wie seit 15 Jahren nicht mehr. Die heftigsten Brände toben aktuell in Brasilien und Bolivien. In Bolivien sind fast 4 Millionen Hektar Wald und Gestrüpp in Flammen aufgegangen. In Brasilien sind sogar 7 Millionen Hektar verbrannt. Das entspricht der Fläche Bayerns. Diese Feuer vernichten nicht nur riesige Waldflächen, sie fordern auch das Leben unzähliger Tiere und zerstören menschliche Siedlungen. Der giftige Rauch zieht durch ein riesiges Gebiet von Kolumbien bis Argentinien und sorgt in vielen Städten Südamerikas für eine alarmierend schlechte Luftqualität. In vielen Regionen wurde die Bevölkerung aufgefordert, nicht ins Freie zu gehen. Außerdem mussten wegen des dichten Qualms Flüge abgesagt werden. Die jüngsten Hitzewellen und die Dürre tragen zur Entstehung und Ausbreitung der Feuer bei. Die meisten der Brände werden jedoch von Menschen verursacht. In Bolivien zum Beispiel gilt als eine Ursache die traditionelle Praxis des Chaqueo, bei der Bäume und Gestrüpp kontrolliert abgebrannt werden, um Platz für den Ackerbau oder Viehweiden zu schaffen. Bei Trockenheit und starkem Wind können diese Feuer schnell außer Kontrolle geraten und großflächige Waldbrände auslösen. Doch es gibt zumindest eine gute Nachricht aus Bolivien. Am Wochenende hat dort Regen eingesetzt, der den Feuerwehrleuten im Kampf gegen die Brände hilft.
Weitere Nachrichten findet ihr wie immer bei npla.de/ponal.
El grito del viento resuena en lamento por la desolación. La madre tierra está en destrucción.
Rapperinnen von Fach Sieklan warnen auf harten Beat, was die Stunde geschlagen hat. Ohne Wasser gibt es kein Leben, rappen die Musikerinnen aus La Paz in Bolivien. Ohne Luft gibt es keine Zukunft. Wir leben in einer multiplen Krise, die von Klimakatastrophen und Umweltzerstörungen gekennzeichnet ist. Gleichzeitig machen wir uns immer mehr von digitalen Technologien abhängig. Klar, viele setzen Hoffnung in neue Technologien. Diese könnten dabei helfen, Umweltverschmutzungen zu erfassen, Ressourcen effizienter zu nutzen und nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Doch dieser Fortschritt hat seinen Preis. In Rechenzentren werden enorme Mengen an Energie und Wasser verbraucht, um unsere Daten zu speichern. Wir plündern die Natur, um an kostbare Rohstoffe für Batterien zu gelangen. Und diese Aktivitäten zementieren neokoloniale Machtverhältnisse. Hier in Bolivien und in ganz Lateinamerika. Wie können wir also sicherstellen, dass unsere digitale Zukunft sozial gerecht ist und im Einklang mit der Natur steht? Denn digitale Technologien bringen für unser Leben durchaus gleichzeitig Vorteile und Nachteile.
Technologien wie das Mobiltelefon sind für uns sehr praktisch, denn die Gemeinden unserer indigenen Nation Lipez liegen weit auseinander. Das Mobilnetz ist sehr wichtig für uns. Wir verbreiten darüber unsere Mitteilungen, Aufrufe und Beschlüsse. Wegen des Abbaus des Lithiums machen wir uns aber sehr große Sorgen. Dadurch wird viel Wasser verbraucht und außerdem könnte Süßwasser durch Salzwasser verunreinigt werden. Wir haben keine großen Wasserquellen hier. Und wovon sollen wir leben, wenn es kein Trinkwasser mehr gibt? Wasser ist Leben.
Edson Murania ist Mitglied und ehemaliger Repräsentant der indigenen Nation der Lipez in den Anden im äußersten Südwesten Boliviens. Er beschreibt, wie wichtig digitale Technologien sind und welche Zerstörungen sie mit sich bringen. Edson lebt am Rande des Salar de Uyuni. In dem beeindruckenden Salzsee auf mehr als 3600 Metern Höhe werden beträchtliche Vorkommen an Lithium vermutet, das als wichtiger Bestandteil von Batterien in Smartphones, Laptops und Elektrofahrzeugen dient. Ohne Lithium keine E-Mobilität. Deshalb wecken die Lithiumvorkommen Begehrlichkeiten und Hoffnungen in Bolivien und weltweit. Aber der Abbau ist wegen des hohen Wasserverbrauchs umstritten, wie Gonzalo Mondaca, Umweltingenieur in La Paz bei der bergbaukritischen Umweltorganisation Centro de Documentación e Información Bolivia, kurz CEDIP, erklärt.
Vergleicht man den Bedarf an Wasser, dann ist der Bedarf der Lithiumindustrie 13 Mal höher als die Niederschläge in der Region. Das ist ein wichtiger Faktor. Der Salar de Uyuni liegt in einer Wüstenregion mit sehr wenig Regen. Und auch wegen des Klimawandels nimmt dieser immer schneller ab. Menschen und Umwelt sind hier abhängig von Grundwasser, das seit tausenden Jahren im Boden gespeichert ist. Und jetzt beginnt man hier mit dem Abbau von Lithium, das sehr viel Grundwasser benötigt. Die Gemeinden hier sind in großer Sorge, denn die Menschen merken bereits, wie das Wasser in ihren Brunnen, in ihren Quellen weniger wird.
Die Verfassung Boliviens garantiert eigentlich den Schutz der Pachamama, also der Mutter Erde, und die Rechte indigener Nationen und ihrer Gemeinschaften. Bolivien ist aber historisch von der Ausbeutung der Menschen und Natur geprägt. Zuerst raubte die Kolonialmacht Spanien das Silber, später dann internationale Minenkonzerne das Zinn. Heutzutage bohrt und gräbt Boliviens Regierung selbst nach Erdgas und Gold für den Export. Der Abbau dieser Bodenschätze hat für viele Priorität vor dem versprochenen Naturschutz. Und diese Ressourcen sind Grundlage für digitale Technologien, die wir alle benutzen, betont Paola Ricaurte, Wissenschaftlerin für digitale Kultur und Dekolonialität am Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey in Mexiko.
Que América Latina es esencial para este proyecto de desarrollo tecnológico hegemónico.
Lateinamerika ist unverzichtbar für dieses Projekt der hegemonialen technologischen Entwicklung. Das heißt, ohne die Ressourcen, die es hier in der Region gibt, könnten wir nicht von einer technologischen Entwicklung sprechen. Das bedeutet aber auch, dass unsere Regierungen eine Position einnehmen sollten, eine regionale Vision, wie wir uns an diesem Spiel der geopolitischen Kräfte beteiligen wollen. Und in diesem Sinne versagen wir. Unsere Regierungen sind leider entweder mitschuldig oder haben es versäumt, ein alternatives Modell vorzuschlagen, das nicht auf dieser Gewalt, auf dieser extraktivistischen Gewalt beruht.
Que no esté basado en este, digamos, en estas violencias, no, en estas violencias extractivas.
In Boliviens Exportwirtschaft spielt auch Gold eine wichtige Rolle. Gold wird zwar nicht primär zur Herstellung von Technologien abgebaut, findet aber dennoch Verwendung in Mobiltelefonen und Computern wegen seiner hervorragenden elektrischen Leitfähigkeit. Im bolivianischen Amazonasgebiet nutzen GoldgräberInnen das extrem giftige Quecksilber, um Goldpartikel zu binden und eine Amalgamlegierung zu bilden, die dann durch Erhitzen verdampft wird, wodurch reines Gold zurückbleibt. Quecksilber ist jedoch eines der giftigsten Metalle, insbesondere wenn es über längere Zeit aufgenommen wird. Es reichert sich im Körper an und verursacht schwerwiegende Schäden, vor allem im Gehirn, den Nieren und dem Herzen. Der Goldabbau vergiftet im Amazonas die Erde und das Wasser, die Tiere und die dort lebenden Menschen. Über die in den Flüssen gefangenen Fische erreicht das Quecksilber auch die BewohnerInnen in den Städten. Die Folgen des Goldabbaus im Amazonas sind einschneidend, mahnt Ruth Alipas. Sie ist Aktivistin und Koordinatorin des Komitees für die Verteidigung indigener Territorien, CONTIOCAP, mit dem sie sich im bolivianischen Regenwald für die Rechte indigener Gemeinschaften, Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit einsetzt.
Wenn wir Energie verbrauchen, um neue Technologien zu entwickeln, dann nutzen wir dafür herkömmliche Technologien wie fossile Brennstoffe, die eine Menge Umweltverschmutzung verursachen und zum Klimawandel beigetragen haben. Und für die Energiewende, von der wir sehr viel sprechen, werden neue Mineralien benötigt. Das bedeutet mehr Bergbau in unseren Territorien. Gegen die wirtschaftlichen Interessen, die großen multinationalen Konzerne, ist es sehr schwierig für uns Menschen und uns indigene Gemeinschaften, unsere Visionen aufrechtzuerhalten. Diese Kultur der Pflege und des Schutzes unserer aller Umwelt, unseres Lebensraums.
Wohin unsere Lebensweise, die kapitalistische Ausbeutung von Menschen und Natur und die zunehmende Abhängigkeit von digitalen Technologien führen können, beschreibt eindrücklich Paz Peña. Paz ist Chilenin und konzentriert sich als Forscherin auf die Überschneidung von digitalen Technologien, Feminismus und sozialer Gerechtigkeit. In ihrem Buch Tecnologías para un planeta en llamas, Technologien für einen Planeten in Flammen, schreibt sie über die Gefahren des Technokapitalismus und die Notwendigkeit eines gerechten digitalen Übergangs im Zeitalter der Klima- und Umweltkrise. Sie warnt:
Dann sagt der Planet also: seht her, Menschen, ihr steht heute vor einer Krise der Ausrottung. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse besagen, dass wir in ein Szenario eintreten, von dem die Menschheit nicht weiß, wie sie es bewältigen soll und welches wahrscheinlich das Ende vieler unserer Lebensformen bedeuten wird. Daher ist es sehr interessant, die Frage nach der Rolle der digitalen Technologien in dieser Krise der Moderne zu stellen. In dieser Krise der Trennung zwischen Gesellschaft und Natur, die nicht nur ein modernes Projekt ist, sondern auch ein koloniales, ein kapitalistisches, ein patriarchales Projekt.
Además de ser un proyecto moderno, es un proyecto colonial, es un proyecto capitalista, es un proyecto patriarcal, etc., ¿no?
Angesichts der Auswirkungen digitaler Technologien auf die Umwelt ist also eine informierte, kritische und realistische Perspektive unerlässlich. Und es ist an der Zeit, zu handeln. Eine Rolle kann dabei auch Lateinamerika spielen. Und das nicht nur als Lieferant von Rohstoffen für unsere digitale Zukunft. Wenn es um digitale Inklusion und nachhaltige Technologien geht, können die Menschen in Lateinamerika alternative, innovative Wissenssysteme und Praktiken einbringen, die lokale Kontexte berücksichtigen und indigene und traditionelle Kenntnisse integrieren. Es ist wichtig, dass wir in Süd und Nord, Ost und West den Umweltschutz und eine gerechte digitale Zukunft als globale Themen verstehen. So können wir eine lebenswerte Zukunft gestalten, immer solidarisch, sei es international oder direkt bei uns vor Ort.
Die Monatszeitschrift ILA, der Informationsstelle Lateinamerika in Bonn, hat diesmal ein Special herausgebracht. In der September-Ausgabe gibt es keine klassischen Analyseartikel oder Interviews, sondern 12 Biografien von Frauen. Was passiert, wenn Frauen an die Macht kommen, von der Macht verfolgt werden oder die Macht auf den Kopf stellen? Ein spannendes Heft, zu dem wir gern mehr wissen wollen. Und dazu haben wir uns Mirjana Jandik von der ILA eingeladen. Mirjana, hallo erstmal.
Ja, hi Markus, danke für die Einladung, ich freue mich voll.
Und gleich die Frage, wie kamst du zu diesem Schwerpunkt?
Zu dem Schwerpunkt, wir saßen zusammen in unserem Redaktionskollektiv und haben uns das aufgefallen, naja, in einer Reihe lateinamerikanischer Staaten sind ja jetzt inzwischen Frauen in Machtpositionen. Und Das ganz aktuelle Beispiel ist natürlich Claudia Sheinbaum in Mexiko. Die tritt da am 1. Oktober das Amt als Präsidentin an und ist damit die erste Präsidentin in der Geschichte des Landes. Und wir fanden das irgendwie krass, ne? Dass in Mexiko man jetzt gerade überall hört, es ist die Zeit der Frauen. Und es war eigentlich für niemanden eine Frage, ob jetzt eine Frau Präsidentin wird. Das wurde gar nicht in Frage gestellt. Gleichzeitig ist Mexiko immer noch eins der gefährlichsten Länder für Frauen, wo durchschnittlich am Tag 9 Frauen ermordet werden. Und da haben wir uns gefragt, was für paradoxe Prozesse gehen da eigentlich in Gesellschaften ab? Also warum gibt es mächtige Frauen in einem System, das sich gegen Frauen richtet? Und das ist jetzt überhaupt nichts, was man nur in Lateinamerika sieht, sondern überall eigentlich auf der Welt, ne? Dass Frauen nicht per se eine menschlichere Politik machen als Männer. Und das, würde ich sagen, wissen wir mal spätestens seit Margaret Thatcher.
Ihr habt aber jetzt natürlich auch nicht nur Präsidentinnen oder Frauen in hohen politischen Machtpositionen vorgestellt, ne?
Genau, weil wir nämlich dachten, naja, ist vielleicht auch ein bisschen platt, wenn wir am Ende nur sagen, Frauen machen nicht bessere Politik, weil sie Frauen sind. Und da ist nichts Biologisches, dass Frauen automatisch zu irgendwie Politikerinnen mit Mutterinstinkt macht oder sowas. Und dann dachten wir, wir müssen uns das eigentlich noch mal ein bisschen tiefer angucken und den Blick vielleicht auch weiten. Und dann sind wir auf die Frage von, also die grundsätzliche Frage gestoßen von Frauen und Macht. Weil es gibt ja auch ganz unterschiedliche Formen von Macht, ne? Eine patriarchale, die sich gegen Frauen richtet. Eine Staatsmacht, die man zwar erobern, aber nur super schwer verändern kann. Und es gibt aber auch eine kollektive Macht, die ausgeübt wird von Gewerkschaften, von Organisationen, von Nachbarschaften. Und die werden super oft von Frauen getragen. Und wir sind da auf echt eine Menge spannende Geschichten gestoßen, die diese ganz unterschiedlichen Facetten von Macht und eben auch von der gesellschaftlichen Rolle von Frauen erzählen.
Genau, jetzt hast du ja schon gesagt, es sind eine ganze Menge spannender Geschichten, spannender Frauenporträts drin. Welche ist denn deine Lieblingsgeschichte?
Lieblingsgeschichte ist natürlich immer schwer zu sagen, ne? Weil natürlich finde ich alle toll. Aber eine hat mich schon besonders fasziniert. Und das war die Geschichte von Luz María Endara, besser bekannt als Mama Lucha. Die war in den 70er und 80er Jahren auf den Märkten von Quito in Ecuador eine schillernde Persönlichkeit und ist heute eine richtige Legende. Die Mama Lucha war Anwaltsgehilfin eigentlich und Händlerin auf einem Markt in der Altstadt von Quito. Und irgendwie muss sie so eine natürliche Autorität gehabt haben und aber, muss man sagen, auch sehr gute Kontakte in die Polizei, in die Politik. Und so konnte sie im Hintergrund nach und nach Macht aufbauen und so ein richtiges Kontrollnetz weben über die Märkte von Quito. Und diese Märkte, ne, das waren damals Orte, für die sich die Stadtverwaltung überhaupt nicht interessiert hat. Also die irgendwie als chaotische, als kriminelle Orte galten. Und so wurde dann diese Mama Lucha nach und nach zur Schutzpatronin der Diebe und der Händler. Und das Regime, das sie da aufgebaut hat, das war aber auch ganz schön hart. Sie hat zum Beispiel auch die Bande Los Chicos Malos, die bösen Jungs, angeführt. Und die hat auf diesen Märkten ordentlich Schutzgeld erpresst zum Beispiel. Das heißt, ne, du musst der Mama Lucha Geld bezahlen, um in ihrer Gunst zu stehen. Für uns aufgeschrieben hat diese Geschichte Paulina Mendes und die promoviert in Bonn in Anthropologie.
Genau, und da haben wir einen O-Ton und da hören wir jetzt kurz mal rein.
La historia de Luz María Endara explica muchos de los fenómenos sociales, políticos de la historia reciente ecuatoriana.
Die Geschichte von Luz María Endara erklärt uns viele soziale und politische Phänomene der jüngeren Geschichte Ecuadors. Sie hat definitiv die Rolle gesprengt, die im Quito der 70er und 80er Jahre für eine Frau vorgesehen war. Aber sie hat auch angefangen zu spielen mit diesen vorgegebenen Rollen.
Ja, also spannende Geschichte. Ihr habt also tatsächlich auch mehrere so widersprüchliche Frauen vorgestellt, ne?
Ja, und das krasseste Beispiel für so eine widersprüchliche Frau ist wohl Luz Arce aus Chile. Die hat selber ihre eigene Autobiografie geschrieben, als sie noch lebte. Und auf der Grundlage hat unser Redaktionsmitglied Alex Arnold ihre Geschichte aufgeschrieben.
Frauen sind nicht immer die Guten. In dieser ILA kommen auch Täterinnen vor, zum Beispiel Luz Arce aus Chile. Sie war vor 1973 in der Sozialistischen Partei und gehörte zur persönlichen Leibwache von Präsident Allende. Nach dem Putsch wurde sie verhaftet, furchtbar gefoltert und immer wieder vergewaltigt. Sie entschloss sich zu kollaborieren und verriet die ersten GenossInnen. Danach ging sie immer weiter. Sie wurde Beamtin im Geheimdienst Diener und stieg sogar zur Abteilungsleiterin auf. Mit ihrem Wissen über die Linke gab sie Unterricht an der Militärakademie. Später schämte sie sich für diese Zeit. Als Versuch der Wiedergutmachung wurde sie nach dem Ende der Diktatur zu einer wichtigen Zeugin gegen die Militärs, bei der Wahrheitskommission und auch vor Gericht.
Ja, wow, ich meine, dass sie nicht nur gefoltert, sondern auch vergewaltigt wurde. Ich meine, das zeigt ja, wie sich Macht auch ganz spezifisch, ne, gegen Frauen richtet.
Ja, ganz genau. Also sie wurde vergewaltigt, sie wurde als Hure beschimpft von den Schergen der Militärdiktatur. Und das war so ungefähr das Schlimmste, was man zu einer Frau sagen konnte im Chile der 70er Jahre. Also wir sehen da wirklich so eine ganz krude Form von patriarchaler Gewalt.
Luz Arce hat über ihre widersprüchliche Geschichte ein Buch geschrieben. So konnten wir sie im ILA-Artikel zu ihrer eigenen Entwicklung selbst zu Wort kommen lassen. Wie sie als Opfer der staatlichen und patriarchalen Gewalt gebrochen wurde, wie sie abstumpfte und ihre Identität verlor. Ihre Aussage vor der Wahrheitskommission sollte für sie auch dazu dienen, die eigene Identität zurückzuerobern und sich selbst wieder akzeptieren zu können. Das Buch ist ein erschütternder Bericht, wie eine Frau von der Macht zerstört wird, wie sie sich anpasst und sich in den Dienst der Macht stellt, wie sie damit selbst zur Täterin wird und schließlich versucht, da wieder rauszukommen.
Also ich finde hier echt, bei Luz Arce, da zeigt sich in allen Facetten, wie pervers Macht operieren kann. Und dass man halt aber auch als Frau nicht per se auf der Opferseite steht. Luz Arce, ja, die wurde von brutaler, patriarchaler Macht zugerichtet, das kann man nicht anders sagen, hat sich dann aber auch selbst auf die Seite der Täter gestellt, auch mit einem zum Beispiel eine Beziehung angefangen, um selber zu überleben. Und dafür wird sie aber auch heute von manchen Linken scharf verurteilt. Und du selbst, Markus, du hast ja auch die Biografie von einer Frau aufgeschrieben, von der ich jetzt mal behaupten würde, die hat für Feminismus und für soziale Gerechtigkeit wirklich so gar nichts übrig, ne?
Ja, das ist richtig. Ich durfte auch ein Porträt beisteuern. Und da geht es um Suri Rios. Das ist die Frontfrau der Rechten in Guatemala. Und Suri Rios ist die Tochter des ehemaligen Junta-Chefs der damaligen Militärdiktatur in Guatemala, Efraín Ríos Montt, den Namen kennen vielleicht sogar auch noch viele. Die Militärdiktatur damals hat einen Völkermord an der indigenen Bevölkerung angerichtet, weil die Militärs damals die Indigenen als UnterstützerInnen der Guerilla sahen. Und die haben dann Massaker veranstaltet, die Armee. Und eine Wahrheitskommission hat dann nach den Friedensabkommen von 1996 diese Massaker als Völkermord bezeichnet. So, und Suri Rios, die Tochter von dem ehemaligen General Ríos Montt, die hat vor allem zwei Themen. Also das Hauptthema scheint zu sein, ihren Vater reinzuwaschen. Und dann sagt sie ständig, es gab in Guatemala keinen Völkermord. Ihr Vater selbst wurde zwar dafür verurteilt, das Urteil wurde dann aber vom obersten Gericht kassiert. Und Ríos Montt starb, bevor er nochmal schuldig gesprochen werden konnte. So, das ist das eine Thema. Und das zweite Thema ist, sie propagiert halt Law and Order und fordert drakonische Strafen. Das ist allerdings nicht für die Eliten, zu denen sie ja selbst gehört. Da wehrt sie sich nämlich seit vielen Jahren gegen Korruptionsermittlungen. Und gesellschaftspolitisch ist sie halt reaktionär. Also sie polemisiert gegen Abtreibung und Ehe für alle. Also eine Frau in den Fußstapfen des Diktators, könnte man sagen. Ja, und bevor das jetzt hier alles viel zu schlimm klingt, ihr habt natürlich auch richtig hoffnungsvolle Geschichten aufgeschrieben. Und da würde ich dich auch bitten, das mal ein bisschen zu erzählen.
Ja, ist jetzt natürlich ein krasser Jump, ne, von dieser Geschichte von Suri Rios, die wirklich ein Paradebeispiel ist und zeigt, naja, Frauen machen keine humanere Politik. Und ja, diese hoffnungsvollen Geschichten, die haben wir aber auch. Wir haben da einige von aufgespürt. Das ist zum Beispiel die Geschichte von der afrokolumbianischen Vizepräsidentin Francia Márquez oder die von Norita Cortiñas von den argentinischen Madres de Plaza de Mayo. Und bei diesen Geschichten ist uns aufgefallen, wenn Frauen ihre untergeordnete Position in der Gesellschaft angreifen, also verändern wollen, dann tun sie das eigentlich nicht aus so einer vereinzelten Position heraus, also als Präsidentin von irgendwas, sondern zusammen, im Kollektiv. Also sei es als Afro-Community, als Gewerkschaft, als Organisation.
Ja, das ist halt mega spannend und dazu habt ihr in dem Heft halt auch viel geschrieben. Das macht das Ganze auch nochmal lesenswerter und wie gesagt, ein total lesenswertes Heft könnt ihr Zuhörenden gerne bestellen. Kommen wir am Ende noch zu und zum Abschluss, Miljana, hätte ich ganz gerne noch einen Lichtblick von dir. Was ist denn was, was uns noch so nachhaltig bewegen und inspirieren kann?
Ich habe mir natürlich gedacht, Markus, dass du mir eine Frage in die Richtung stellen würdest und deswegen habe ich noch die Geschichte von Dora Maria Tejes mitgebracht. Die ist eine der bekanntesten nicaraguanischen Widerstandskämpferinnen und das schon sehr, sehr lange. In den 80er Jahren gab es in Nicaragua die Sandinistische Revolution und die wurde aber heute von Daniel Ortega wirklich in ihr krasses Gegenteil verkehrt. Das Ortega-Regime ist autoritär. Viele sagen auch, es ist eigentlich eine Diktatur. Und Dora Maria Tejes, die schon in den Anfangsjahren der Sandinistischen Revolution dabei war, die ist diesen Idealen von damals treu geblieben und die prangerte immer wieder Machtmissbrauch an. Schon in ganz jungen Jahren hat sie den Machismo von ihren Genossen zu spüren bekommen.
Ja, genau. Und dazu hören wir auch einen O-Ton von der Autorin dieses Beitrags, die aus Sicherheitsgründen ihren Namen nicht im Heft stehen hat, den wir hier natürlich auch nicht nennen.
Bueno, la biografía de Dora María Tejes no es solo interesante en el sentido que es una historia de vida.
Unsere Autorin sagt hier, es ist ein außergewöhnlicher Werdegang. Erstens wegen der Herausforderungen, denen sie sich als junge Frau während der so langen und gewalttätigen Somoza-Diktatur stellen musste. Und das in einem von Armut und Abhängigkeit geprägten Land. Zweitens aber auch, weil sie diese Herausforderungen nicht nur gemeistert hat, sondern dabei auch beispielhaften Mut und Konsequenz bewies. Dora Maria war in ihrem Denken und Glauben konsequent. Bis heute besitzt sie einen rastlosen und rebellischen Geist. Ja, diese Revolutionsheldin Dora Maria Tejes, die wurde 2021 vom Ortega-Regime in Isolationshaft gesteckt. Und nach ihrer Freilassung 2023 wurde ihr dann die Staatsbürgerschaft entzogen. Und dann musste sie mit 300 anderen zusammen das Land verlassen und ist ins Exil in die USA gegangen. Aber sie hört trotzdem nicht auf, politisch gegen dieses autoritäre Regime zu kämpfen. Und unsere Autorin, die hat erzählt und auch im Artikel aufgeschrieben, wie das war, als Dora Maria aus dem Gefängnis entlassen wurde, dass sie trotz dieser Folter in Isolationshaft, die sie erlebt hat, als allererstes gestrahlt und richtig ansteckend gelacht hat. Ja, und diese besondere Frau, die hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, den ich euch allen sehr empfehlen kann. Und der hat einen super passenden Namen, der heißt nämlich Contra el Poder, gegen die Macht.
Ja, das ist eine wunderschöne Geschichte, also auch krasse Geschichte. Und Frauen und Macht heißt eben die aktuelle Ausgabe der ILA. Ich habe es schon gesagt, absolut lesenswert. Vorgestellt hat uns die Ausgabe Miljana von der ILA. Und ihr könnt das Heft übrigens bestellen, 6 Euro kostet das. Und ihr könnt es bestellen auf der Seite der ILA, das ist ila-web.de. Und bevor wir uns jetzt von dir verabschieden, Miljana, habe ich noch eine Sache. Also die ILA ist ja wie viele alternative Medien, wie wir zum Beispiel auch bei Onda, klamm. Und mich würde mal interessieren und unsere Zuhörenden wahrscheinlich auch, wie kann man euch denn unterstützen?
Das kann man zum Glück relativ easy tun. Als erstes ist natürlich erstmal wichtig, lest uns, erzählt von uns, schickt unsere Artikel weiter, findet uns cool. Das Zweite, was ihr tun könnt, abonniert uns. Dann könnt ihr nämlich nicht nur die 3 Artikel online auf unserer Homepage lesen, sondern jeden Monat frisch, entweder gedruckt oder als PDF zu euch in den Briefkasten oder ins Mailpostfach. Kostet auch nur 40-60 Euro im Jahr, also im Monat ziemlich wenig. Der dritte Weg ist super klassisch Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag und der hilft uns weiter, unabhängigen, kritischen, solidarischen Journalismus machen zu können.
Super, ich danke dir ganz herzlich, Miljana. Wie gesagt, das Heft gibt es auf ila-web.de. Da könnt ihr euch auch angucken, wie ihr spendet. Danke, lieber Miljana.
Und das war das Onda Info 599. In 2 Wochen ist Jubiläum und wir stechen in See. Naja, fast. oder wir stoßen das Tor zur Welt auf, besser gesagt. Hört wieder rein, alles Gute!